Was zeichnet gute Schule aus? Was guten Unterricht? Johann Amos Comenius hat da klare Vorstellungen. Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll sein, die Unterrichtslehrer aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen. Die Schüler dennoch mehr lernen. In den Schulen weniger Lärm, Überdruss und unnütze Mühe herrsche. Dafür mehr Freiheit, Vergnügen und wahrer Fortschritt. Moderne Schule. Neue Lernkultur. Anno 1657. Was der Didaktiker Comenius vor fast 370 Jahren zu Papier brachte, ist bis heute gültig. An vielen deutschen Schulen aber noch immer kein Alltag. In dieser sechsteiligen Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung machen wir eine Reise durch die Republik, sind auf der Suche nach neuer Lernkultur. Wir, das sind meine Kollegin Julia Eickmann und ich. Mein Name ist Heiko Kräft. Schön, dass du dabei bist.
Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
Schulen und ExpertInnen, die sich auf den Weg gemacht haben, Schule nicht nur neu zu denken, sondern Ideen praktisch umzusetzen. Sie stehen im Mittelpunkt dieser Reihe. Schule verändern? Das ist nicht immer leicht, sagen Schulleitungen, LehrerInnen, SchülerInnen und WissenschaftlerInnen. Es ist herausfordernd, es braucht Zeit, es gibt Widerstände. Doch am Ende sei es absolut befriedigend. Was macht neue Lernkultur, was neue Schulkultur aus? Welche Kompetenzen fördert sie? Und wie? Welche Rollen spielen Noten und alternative Prüfungsformate? Wie kann Schule zur nachhaltigen Entwicklung, zur Demokratiebildung beitragen? Und wie kann datenbasierte Schulentwicklung bei all dem helfen? In dieser Reihe geht es darum, wie Schule zum Ort von Freiheit, Vergnügen und wahrem Fortschritt werden kann. So wie es Comenius im 17. Jahrhundert forderte. Natürlich gibt es erstmal einen Rundgang durch die Schule. Gibt ja auch viel zu sehen. Ich bin im regionalen beruflichen Bildungszentrum Müritz. Genauer am Hauptstandort in Waren an der Müritz, einer Kleinstadt in Mecklenburg. 2022 erhielt die Schule den Deutschen Schulpreis und 2024 den Schulpreis der Dieter-Schwarz-Stiftung für ihr Medienkonzept. Das Bildungszentrum ist in einem modernen, riesigen Neubau untergebracht. Auf allen Etagen finden sich offene Sitzbereiche. SchülerInnen sitzen in Kleingruppen zusammen. In der Holzwerkstatt entstehen gerade Hochbeete. Überall stehen moderne Maschinen. Doch gerade ist klassische Handarbeit gefragt. Ein paar Räume weiter, eine Lehrküche. Dort werden gerade Meisenknödel hergestellt. Von SchülerInnen des Fachgymnasiums und des berufsvorbereitenden Jahres. Zusammen. Trotz der ziemlich unterschiedlichen Bildungsgänge. Sie haben ja eine Gemeinsamkeit, sagt Birgit Köpnick, die das berufliche Bildungszentrum leitet.
Letztlich sind es Schüler, die einen Abschluss in der Schule erwerben möchten, in ganz unterschiedlicher Art, ob es die Berufsreife ist im Bereich der Berufsvorbereitung oder das Fachgymnasium, welches das allgemeine Abitur anbietet. Alle Schüler haben Anspruch darauf, dass wir sie erfolgreich zu ihrem Abschluss begleiten.
Rund 1500 SchülerInnen besuchen die Schule. Das berufliche Spektrum ist breit. Gesundheit, Pflege, Ernährung, Tourismus, Hauswirtschaft, Handel, Medientechnik. Um nur einige zu nennen.
Ich liebe allerdings auch die Vielfalt und damit auch die Vielfalt nicht nur der Abschlüsse, sondern auch der unterschiedlichen Berufe. Und diese Vielfalt bietet eben ganz, ganz unterschiedliche Synergien. Und die finden wir gerade in der Zusammenführung der unterschiedlichen Bildungsgänge und Schularten hier bei uns im Haus.
Ganz im Sinne des alten Comenius lehren Lehrkräfte hier weniger. SchülerInnen befähigen sich auch gegenseitig.
Dann kann es zum Beispiel sein, dass die Kaufleute für Büromanagement im Lernfeld Projektmanagement, ein Projekt für die Schüler der Berufsvorbereitung entwickeln. Und das könnte zum Beispiel sein, dass sie mit ihnen eine Betriebsbesichtigung organisieren und sie im Bereich der Berufsorientierung in ihrem Beruf zum Beispiel einführen.
Lehrerinnen und Lehrer werden in allen Bildungsgängen eingesetzt. Das habe große Vorteile, findet Schulleiterin Birgit Köpnick.
Also nicht nur im Fachgymnasium eingesetzt zu sein oder nicht nur in der Berufsvorbereitung eingesetzt zu sein, sondern eben der Blick über den Tellerrand, der es eben ermöglicht, auch mit einem anderen Bildungsgang dann zu arbeiten und diese Synergien zu erzeugen.
An Lehrerinnen und Lehrer stellt diese Spannbreite besondere Herausforderungen, sagt Oliver Kracht. Er ist stellvertretender Schulleiter.
Es ist Herausforderung und Bereicherung. Bereicherung insofern, als dass bestimmte Projekte gerade in der dualen Ausbildung gut Klassen zusammenbringen, die ja eigentlich völlig unterschiedliche Ausbildungen anstreben oder Abschlüsse anstreben. Ich nenne mal jetzt ein Beispiel, die Köche und die Fleischer zum Beispiel. In unserer Außenstelle in Malchin bilden wir noch Fleischer aus. Und die einen zeigen eben, okay, wie wird aus so einem ganzen Tier ein handhabbares Stück Fleisch? Und die Köche zeigen dann im Gegenzug in einem Projekt wieder, was man aus diesem Stück Fleisch alles vielleicht Schönes zaubern kann.
Ganz ähnlich laufe es auch zwischen Auszubildenden im Tourismus- und Medienbereich. Die entwickeln zum Beispiel gemeinsame Werbekampagnen, so wie im echten Berufsleben.
In der Regel ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler ein Handlungsprodukt erstellen und dafür auch einen Kundenauftrag bekommen. Und jetzt sitzen wir hier gerade zusammen und da an der Tafel, da hängt so ein Kundenauftrag, den die Mediengestalter bekommen haben, aber nicht von den Lehrkräften, sondern von Schülerinnen und Schülern, die bei uns die Berufsorientierungsmesse in Eigenverantwortung vorbereiten.
Diese Messe gibt es einmal im Jahr. Ein Tag der offenen Tür, an dem SchülerInnen, potenziellen SchülerInnen, alle Möglichkeiten des Bildungszentrums und ihrer Ausbildungsberufe nahebringen. Für Schulleiterin Birgit Köpnick ist das Ausdruck einer neuen Schul- und einer neuen Lernkultur.
Der Unterschied ist, glaube ich, das Miteinander. Ich hatte eine Schulzeit, da war es vorgegeben, du hast jetzt das und das zu machen oder du hast Ideen und den Inhalt anzueignen. Heute ist es so, dass man eher miteinander ins Gespräch kommt. Und das ist das, was ich anders erlebe und wo ich auch für mich feststelle, dass es für die Schülerinnen und Schüler viel fruchtbarer ist, etwas praktisch zu realisieren, als nur einfach sich den Begriff einzuprägen.
Warum es sinnvoll ist, Schule anders zu denken und dann auch tatsächlich neu zu entwickeln, damit beschäftigt sich Barbara Stockmeier. Sie engagiert sich in der Initiative Neues Lernen, begleitet und berät Schulen und Behörden bei Schulentwicklungsprozessen. Wir treffen uns in Berlin. Neue Lernkultur. Für Barbara Stockmeier gibt es da drei Hauptaspekte.
Das eine ist, dass wir die Aufgabe haben, einfach Lernumgebungen zu schaffen und Lernsituationen zu schaffen, in deren die sogenannten 4 Ks erprobt, erlernt werden können. Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation. Fullen hat es noch ergänzt mit Character und Citizenship als wichtige Komponenten. Da geht es übersetzt aus meiner Sicht um eine werteorientierte Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung zu einem Weltbürger, einer Weltbürgerin.
Ein weiterer Aspekt des neuen Lernens seien erweiterte Kompetenzfelder.
Wo es darüber hinausgeht, nicht nur altbekannten Fachkompetenzen zu erlernen, sondern wo auch die Möglichkeit besteht, spirituelle Kompetenzen, emotionale Kompetenzen, transformationale Kompetenzen zu erwerben. Dieser Ansatz der Ganzheitlichkeit, den würde ich als neu bezeichnen. Und die dritte Säule, die für mich wichtig ist, ist, wir haben einen eklatanten Schrei nach Bildungsgerechtigkeit, der Studien zugrunde liegt und darauf müssen wir reagieren und der erfordert auch ein neues Lernen.
Und zwar in allen Schulformen, betont Barbara Stockmeier.
Auch die Oberstufe braucht dringend sozusagen eine Lernkultur und Lernsituationen für Jugendliche, in denen sie die 4K erleben und erlernen können und in der Bildungsgerechtigkeit eine zentrale Rolle spielen. Ich glaube, es sind immer noch nur 8% an Schülerinnen und Schülern auf dem Weg zum Abitur, die von Nicht-Akademiker-Familien kommen.
Neue Lernkultur sei kein Selbstzweck, da
Kollegen, die Lehrerinnen und Lehrer einfach nicht wissen, auf welche Berufs- und Studiengänge bereiten wir unsere Jugendlichen vor. Welche Technologien werden die mal nutzen? Welche Probleme sollen die lösen, die wir noch gar nicht kennen? Und vielleicht sogar die Frage, haben sie nach wie vor die Chance, Demokratie irgendwie als Regierungsform zu erleben und als gesellschaftliches Prinzip? Und dieses Reagieren auf das Nichtwissen erfordert eine neue Offenheit im Begleiten der Jugendlichen in ihren individuellen Bildungsverläufen.
Diese Transformation vom Alten zum neuen Lernen brauche Zeit. Es passiere nicht über Nacht.
Also es ist keine Revolution. Es ist ein ständiges Anpassen an die Umwelt, an die gesellschaftlichen Veränderungen und die gesellschaftlichen Voraussetzungen. Die Ausgangslage ist heute eine andere wie vor 40 Jahren. Und deswegen verändern wir das weiter. Es gibt auch kein Gut und Schlecht aus meiner Sicht, sondern nur ein anders, weil die Ausgangslage anders ist. Und darauf schickt es sich gut zu reagieren.
Öfter mal was Neues probieren. Die Gesamtschule Bremen-Mitte kennt sich damit aus. Ich mache mich auf den Weg in die Hansestadt, treffe Schulleiterin Frauke Schwagereit.
Wir haben so Anfang der 2000er Jahre vor dem ersten PISA-Schock schon gemerkt, dass dieses Konzept von der Gesamtschule, was super funktionierte, renoviert, erneuert, verändert werden muss.
2007 begann die Schule deshalb, sich selbst zu reformieren.
Das Motiv war, als wir gemerkt haben, dass das Gesamtschulkonzept einfach nicht mehr wirklich gut für alle gleichermaßen leistungsfähig ist. Für die Schülerinnen, die nicht so fit sind, die Schwächeren, super. Aber die Leistungsstarken, die wir ja auch halten müssen, damit dieses ganze Konzept, dieses Ausgewogene funktioniert, da müssten wir für was tun, für diese jungen Menschen.
Das Kollegium schaute sich um und wurde fündig, nahm sich eine schwedische und eine Schweizer Schule zum Vorbild. Es entstand ein in Bremen einzigartiges Schulkonzept.
Der krasseste Schritt ist, dass wir uns dazu entschieden haben, die Jahrgangsmischung einzuführen, über 3 Jahrgänge hinweg. Und das hat einen unglaublichen Schwung gegeben.
Jahrgangsübergreifende Lerngruppen statt Jahrgangsklassen. 5-7 und 8-10. Das ist die Struktur an der Gesamtschule Mitte.
Und die Folge sofort war, wir müssen unseren Unterricht verändern. Plus darauf, dass wir den Schwerpunkt drauf gesetzt haben, dass die Schülerinnen viel selbst mitbestimmen sollten. Das heißt, ich konnte nicht mehr sagen, heute kommen alle 50s und machen mit mir Thema XYZ. Ich musste es verändern.
Das neue Konzept Peer-to-Peer-Learning. Lernen auf Augenhöhe. Alle lernen voneinander, sagt Frauke Schwagereit.
Wenn man sich die Familien als Vorbild nimmt, da sind auch größere Kinder und kleinere Kinder zusammen. Und die Kleinen lernen zusammen oder von den Größeren oder umgedreht. Und wir haben uns verschiedenste Modelle angeguckt.
Am Ende entschieden sich die Bremer für 2 Lerngruppen mit je 3 Jahrgängen.
Wenn man 2 Jahrgänge mischt, hat man nach der Hälfte der Schule, also nach einem Schuljahr geht die Hälfte raus. Bei uns geht nur ein Drittel raus. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, 24 Kinder sind in der Lerngruppe, dann sind die Sommerferien, die 59 sind noch nicht aufgenommen. 16 sind da, die 8 Kinder regelrecht so in den Arm nehmen und auffangen. Das ist wunderbar, dass das einfach so organisch ist.
Auch zwischen den jahrgangsübergreifenden Lerngruppen gibt es einen Austausch.
Dann haben wir festgestellt, dass die Kinder von und miteinander viel besser lernen als mit uns Erwachsenen. Das heißt, wir konnten so einen doppelten Lerneffekt feststellen. Ich kann etwas erklären, wenn ich selbst verstanden habe. Heißt aber nicht, wie wir zu Anfang gedacht, nur die Älteren erklären den Jüngeren was.
Große Veränderungen auch beim Stundenplan. Klassische Schulfächer und Stunden gibt es kaum noch. Stattdessen Lernbüro, Werkstatt und Projektzeiten. Die SchülerInnen entscheiden, was sie wann belegen. Damit übernehmen sie Verantwortung für ihr eigenes Lernen.
Wir unterliegen den Bildungsplänen und alles, was es eben sonst in Bremen auch so gibt. Die Schulfächer, die in diesem Kanon auftauchen, haben wir auch alle, können wir auch alle ausweisen, aber wir haben sie anders organisiert. Also Deutsch, Englisch, Mathe, das sind die Fächer, in denen auch diese ganzen wichtigen Prüfungen stattfinden, die auch nachher fürs Abitur relevant sind, finden sich in den Lernbüros wieder. In den Werkstätten finden sich die Bereiche Sport, im Bewegenden, Naturwissenschaften, im Forschenden. Kreatives hat die Fächer Musik, Kunst, Theater, was halt alles dort so runterfällt. Und dann haben wir Kulturelles, Soziales, da sind die Fremdsprachen und alles, was so um Kultur ist.
In den Projektstunden steht hingegen die Beschäftigung mit Themen im Vordergrund.
Zu Anfang haben wir es mehr so wie so ein großes Lernen an Stationen organisiert. Da haben wir uns noch nicht so richtig getraut, loszulassen. Aber mit jedem Jahr mehr an Erfahrung haben wir gemerkt, dass die Kinder, auch wenn sie nicht alle das Gleiche machen, dass sie unglaublich viel Lernzuwachs haben. Auch weil sie hören, was die anderen machen, die Präsentationen wahrnehmen und dann mehr oder weniger en passant Inhalte mitbekommen.
SchülerInnen, die machen können, was sie wollen? Nö, schränkt Frauke Schwagereit ein.
Also ich nehme jetzt so ein Beispiel aus der Anfangszeit. Da sind wir Lehrerinnen aber grandios gescheitert. Das Projektthema hieß Tiere und Pflanzen in unserer Umgebung. Und am Ende sagt ein Schüler, als es auf die Präsentation ging, ich möchte ein Flamingo darstellen. Und dann haben wir gesagt, Flamingos, kannst du mir mal bitte zeigen, wo es hier in Bremen Flamingos im natürlichen Habitat gibt? Gibt es nicht. Ja, aber ihr habt doch gesagt, wir dürfen entscheiden. Und ich habe das jetzt so entschieden. Na, also es gibt Grenzen und wir sind im Lauf der Zeit auch immer klarer geworden, bestimmte Sachen zuzulassen oder nicht zuzulassen. Das heißt, die Schülerinnen stellen sowas wie einen Projektantrag oder Forscherinnen fragen und wir diskutieren sie dann mit ihnen.
Keine Jahrgangsstufen, keine klassischen Schulfächer. SchülerInnen, die mit LehrerInnen über Unterrichtsinhalte diskutieren. Der Weg dahin war an der Gesamtschule Bremen-Mitte stark umstritten, erinnert sich die Schulleiterin.
Es war eine heftige Bewegung. Wir haben eine Schule mit zwei Standorten und es ist uns gelungen, damals mit dieser Gruppe der Aufständischen, Widerständischen, der Revolutionären, wie auch immer, an den kleineren Standort zu gehen und es dort erstmal im ganz kleinen Rahmen auszuprobieren. Wir haben nur 5 Klässlerinnen aufgenommen, haben den Eltern erklärt, ihr habt hier jetzt einen Platz an der Schule, nicht am gewünschten Standort und obendrein kriegt ihr noch einen Schulversuch. Und im Jahr drauf haben wir dann eben diese 50s mit den neu dazukommenden Jahrgangs gemischt. Und ab dem Moment herrschte in unserem Kollegium, sagen wir mal, sowas ein bisschen wie Krieg will ich jetzt nicht sagen, aber es waren nicht mehr schöne Diskussionen. Und es hat eine heftige Welle gegeben. Es gab natürlich Kolleginnen, die das auch total toll fanden. Aber es haben auch, ich würde sagen, es waren vielleicht so 12 Kolleginnen nach und nach die Schule verlassen, weil sie sich damit nicht anfreunden konnten. Und erst danach wurde es ruhiger.
Entscheidend sei am Ende eine Evaluation gewesen. Die wurde unabhängig durchgeführt.
In der Folge gab es ein total positives Ergebnis und damit dann auch der Schritt zu sagen, wir übertragen das jetzt rück auf den eigentlichen Mutterstandort, also diesen hier. Dann hat es hier nochmal ein bisschen Welle gegeben, bis sich das alles etabliert hat.
Wie Datenerhebung und Auswertung zu einer neuen Lern- und Schulkultur beitragen können, darum geht es übrigens ausführlich in Folge 6 dieses Bild-Spezials. Schulentwicklungsprozesse als anstrengender, aber lohnender Aufbruch. Barbara Stockmeier von der Initiative Neues Lernen begleitet sie.
Es gibt 3 Momente, wie das anfangen kann. Entweder es gibt an der Schule irgendein Störgefühl oder einen Schmerz. Und sagt, das können wir nicht weiter so ertragen, das müssen wir verändern. Die 2. Variante ist, es gibt eine Sehnsucht. Es gibt einen positiven Moment und aus dem heraus sagt die Schulgemeinschaft oder Teile der Schulgemeinschaft, da wollen wir uns hinentwickeln. Zu dieser Vision wollen wir streben. Und der 3. Punkt, es gibt eine offene Frage.
Zum Beispiel die Arbeit an einem neuen Leitbild. Oder Fragen zur Aufgaben- und Rollenverteilung im Kollegium. Der Anstoß zu einer neuen Schul- und Lernkultur komme dabei durchaus von unterschiedlichen Seiten.
Das kann auch mal die Schulleitung sein, das können auch mal Eltern sein. An meiner Schule, an der ich 10 Jahre Schulentwicklungsverantwortliche war, waren es die Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben, wir müssen unsere gymnasiale Oberstufe ändern, die können wir nicht so lassen. Und sie haben sozusagen den Ruf laut werden lassen zur Veränderung.
Barbara Stockmeier sieht darin einen starken Motor, einen Kraftmoment.
Wenn aus der Schülerschaft der Impuls kommt und der Drang auch mitzugestalten, alle Perspektiven, die von dem Prozess betroffen sind, sollten auch einbezogen werden, um eine hohe Nachhaltigkeit und eine hohe Wirksamkeit zu erzeugen.
Auch dann, wenn die ursprüngliche Schülerschaft nicht mehr da ist.
Gleiches gilt für Eltern, die engagiert sind in der Weiterentwicklung der Schule. Auch die wechseln regelmäßig und auch übrigens im Kollegium wechseln innerhalb von 10 Jahren. Natürlich Menschen.
Am Anfang müsse eine genaue Analyse des Ist-Zustandes stehen.
Unser allererstes Kennenlerngespräch dreht sich genau darum, herauszufinden, ist das, was an der Oberfläche sichtbar ist, auch das Problem oder die Frage, um die es sich tatsächlich dreht, oder im Sinne eines Eisbergmodells liegt da auch was unten drunter und wir müssen erst so ein bisschen die Schichten abtragen oder tiefer tauchen, um zum Kern zu kommen. Um daraus abzuleiten.
Ähnliches gelte auch für das erklärte Ziel, die neue Schul- und Lernkultur.
Das ist ja sehr individuell. Jede Schule ist anders, hat ihre eigenen Rahmenbedingungen und eigene Herausforderungen im Sinne von Standort, Schülerschaft, Verankerung in der Kommune oder im Kiez. Und das alles beleuchten wir in so einem ersten Schritt, um daraus sehr konkret abzuleiten, wie könnte der passgenaue Prozess sein.
Am regionalen beruflichen Bildungszentrum in Warn an der Müritz kam der Impuls zunächst von außen, erinnert sich Birgit Köpnick. Sie leitet die Schule seit 2009. 4 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wurden ausgewählt, um ein Qualitätsmanagement für die berufliche Bildung zu entwickeln. Von Anfang an sei klar gewesen, dass alle beteiligt und überzeugt sein müssen.
Wenn Sie die Schulgemeinschaft nicht einbinden insgesamt, und damit sind nicht nur die Lehrkräfte gemeint, sondern natürlich auch die Schülerinnen und Schüler und tatsächlich bei uns auch die Kooperationspartner, weil natürlich haben wir auch Elternarbeit, auch die darf ich dann an der Stelle nicht vergessen. Aber wir haben natürlich durch die duale Ausbildung viele Kooperationspartner, die wir auf diesem Weg mitnehmen. Also haben sich alle mal auf den Weg gemacht. Es ist gemeinsam dieses Schulprogramm entwickelt worden.
Eine Menge Arbeit sei das gewesen, sagt Birgit Köpnick, anfänglich stark unterstützt vom Land.
In diesem Schulversuch, da gab es tatsächlich für jede Schule doch eine recht hohe Anzahl von Anrechnungsstunden. Die sind natürlich nach Beendigung des Schulversuchs nicht mehr da gewesen, sodass man natürlich schauen muss, wo setzen wir unsere Prioritäten. Wofür möchten wir also unser Schulbudget nutzen? Und da haben wir uns einfach immer entschieden, auch im Bereich des Qualitätsmanagements Stunden den Lehrkräften zur Verfügung zu stellen, die in dieser Qualitätsmanagementgruppe arbeiten möchten und natürlich für alle hier in der Schule diese Prozesse auch entwickeln wollen.
Zum Beispiel die didaktische Jahresplanung, ergänzt Oliver Kracht, stellvertretender Schulleiter.
Das Ganze ist ja dann kein Sprung von wir schalten jetzt mal um und jetzt machen wir im Rahmen der didaktischen Jahresplanung unseren Unterricht ein bisschen anders, sondern das ist ja ein Prozess, der sich jetzt über mittlerweile, ich glaube, 10-12 Jahre etwa zieht. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Also es wird da auch kein Ende geben, weil die Entwicklung immer fortschreitend ist.
Während früher klassische Stoffverteilungspläne erstellt wurden, die sich auf die zu vermittelnden Lehrinhalte konzentrierten, hat die didaktische Jahresplanung einen anderen Ansatz.
Mit welchen Kompetenzen kommen die Schüler hier an die Schule und welche wollen wir über die 3 Jahre der Ausbildung in welchen Lernfeldern noch weiterentwickeln? Und da sprechen wir alle Kompetenzen an, nicht jetzt nur vielleicht die Fachkompetenz oder Sozialkompetenz, aber eben auch Medienkompetenz. Also das alles wird in dieser didaktischen Jahresplanung mit berücksichtigt und führt dann eben zu vielleicht besseren Handlungsprodukten, zu einem vielleicht spannenderen Unterricht, als wenn man sich zu stark auf die Inhalte konzentriert.
Ein Aufwand, der sich lohne und der die Kolleginnen und Kollegen trotzdem nicht überfordere. Durch systematische Anerkennung dieses Arbeitspensums und eine intelligente Planung. Niemand solle nach 8 Stunden Unterricht noch 2 bis 3 für die didaktische Jahresplanung dranhängen.
Dass das dann nicht mehr funktioniert, das ist uns auch klar. Und von daher stellen wir dann die Zeitressourcen so zur Verfügung, dass es dann heißt, okay, an Termin X möchten wir gerne arbeiten und dann stellen wir die Lehrer nicht frei vom Unterricht, aber sie können den Unterricht mit Aufgaben abdecken. Die Schüler arbeiten eigenverantwortlich, selbst organisiert in dieser Zeit an ihrem Handlungsprodukt, an ihren Aufgaben.
Und die Lehrkräfte haben Zeit für ihre Aufgaben. Eine Win-Win-Situation findet auch Schulleiterin Birgit Kübnick. Sie sieht ihre Aufgabe in der Verstetigung und Weiterentwicklung solcher Ideen und Prozesse. Schulentwicklung sei nicht beendet, wenn eine Förderung endet. Es gehe darum, solche Veränderungen im Schulalltag tatsächlich und dauerhaft zu leben.
Ich glaube, da trägt Schulleitung eine ganz große Verantwortung an der Stelle, weil da benötigt Schule natürlich Ressourcen. Und diese Ressourcen müssen der Schule auch zur Verfügung stehen. Also aus dem Modellversuch heraus ist sozusagen viel in dieser Schule geblieben, was genutzt werden konnte über die Jahre und dafür gesorgt haben, dass dieses Qualitätsmanagement sich etabliert hat.
Kaum einem anderen Schulfach hängt so sehr das Image des haben wir immer so gemacht und machen wir deshalb auch weiter so an, wie der Mathematik. Aber wie es mit Klischees so ist, die Realität sieht zum Glück meist anders aus. Mit dem Projekt Quamat macht sich die Disziplin Mathematik gerade auf den Weg zu einer neuen Lernkultur. Und zwar in einem deutschlandweit einmaligen Projekt. 15 von 16 Ländern sind dabei. Mitbeteiligt ist auch Hans-Anand Pant. Er ist unter anderem Professor für erziehungswissenschaftliche Methodenlehre an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort besuche ich ihn. Hans-Anand Pant erforscht, wie gewonnene Erkenntnisse der pädagogischen und didaktischen Wissenschaft im Schulalltag praktisch genutzt werden können. Klingt einleuchtend, ist aber fast schon revolutionär.
Wir müssen als Wissenschaft, als Systemwissenschaft dafür sorgen und die Anbahnung hinkriegen, dass das in der Praxis auch tatsächlich umgesetzt und genutzt wird. Ich kann es auch nochmal anders formulieren als Gerechtigkeitsproblem. Wir werden als Bildungsforscherin auch von der Aldi-Kassiererin oder dem Physiotherapeuten mitbezahlt. Und wenn deren Kinder niemals richtig profitieren können von dem, was wir rauskriegen, dann haben wir meines Erachtens ein ethisches Problem.
Es bedürfe eines Mentalitätswechsels.
Wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das lange nicht als Teil unseres Auftrags verstanden, dass unsere Forschungsergebnisse, außer dass sie publiziert werden, auch wirklich die Praxis erreichen, die Umsetzung erreichen. Es gibt kein Belohnungssystem in der Wissenschaft, das sagt, du kriegst eine Professur dafür, dass du möglicherweise besonders gute Transferleistungen nachweisen kannst.
Neue Methoden in die Fläche zu bekommen, sei aber wegen der schieren Größe der deutschen Bildungslandschaft eine echte Herausforderung.
Wenn wir sagen, wir möchten, dass etwas in der Praxis der Schulen umgesetzt wird, reden wir in der Regel von 30.000 allgemeinbildenden Schulen in Deutschland. Und das in jede Schule reinzubringen, dazu werden wir nicht 30.000 wissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen haben, die das sozusagen in Mund-zu-Mund-Beatmung für jede Schule hinkriegen.
Bisher sei der Ansatz, bildungswissenschaftliche Innovation muss möglichst überall gleich umgesetzt werden.
Man nannte das dann, die Implementationstreue soll hoch sein. Das ist eine Vorstellung, von der wir inzwischen abgerückt sind. Wir glauben, dass jede Schule unter den eigenen Bedingungen des eigenen kleinen Kosmos, in dem die arbeiten, dass die geradezu gezwungen sind, damit das Programm, die Neuerung funktioniert, das selber anzupassen an ihre Bedingungen. Das heißt, dass die Adaptivität des, ich nenne es jetzt mal Prototypen, den man in die Fläche geben möchte, dass die mit eingeplant sein muss.
Bei Qamatt sind insgesamt 10.000 Schulen dabei. Und alle werden ermuntert, innerhalb des Projektes individualisierte Wege zu finden. Warum sich Mathematik für so ein Großprojekt zum neuen Lernen eignet? Für Hans-Anand Pant ist das fast schon selbsterklärend. Einfach stoisch vorgegebenen Lernstoff durchzuziehen, räche sich bei einer Disziplin wie Mathematik sehr schnell.
Sie verlieren ab irgendeinem Punkt ganz viele Schülerinnen und Schüler. Und das liegt nicht daran, dass die dann überhaupt nicht mehr motiviert sind, grundsätzlich die finden, sondern sie verstehen Dinge nicht mehr. Und das Besondere an Mathematik im Vergleich zu anderen Fächern ist, dass das eine sehr streng auf dem anderen aufbaut. Was sie in der ersten, zweiten Klasse gar nicht verstanden haben, wird dazu führen, dass sie die weiteren Mathematik-Schritte eigentlich gar nicht mehr verstehen können.
Beim Projekt Qamatt soll es aber genau darum gehen. Verstehen statt auswendig lernen. Denn mathematisches Lernen ist dann am nachhaltigsten, wenn es zum aktiven Denken anregt und gleichzeitig auch zur Kommunikation. Zwischen Lehrenden und Lernenden, aber auch zwischen den SchülerInnen. Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern muss es sein, den Lernstand jeder einzelnen Schülerin, jedes einzelnen Schülers zu erfassen und daran anzuknüpfen. Das erfordert von ihnen eine hohe diagnostische Kompetenz.
Die müssen erstmal erkennen, was ist eigentlich gerade das Problem? Ist es ein Problem, dass jemand das mathematisch nicht versteht oder liegt es eher im Familienkontext? Und auf beides müssen sie eine gute Antwort pädagogisch haben.
Im Lehramtsstudium wird das aber eher nicht vermittelt.
Das liegt einfach daran, dass diagnostische Kompetenz, so wie wir sie in der Bildungswissenschaft verstehen, ja aus relativ vielen Teilkompetenzen besteht. Also zum Beispiel muss man das haben können, was man Professional Vision nennt im Englischen. Also als Lehrkraft muss man letztlich einen professionellen Blick haben, was alles passiert im Klassenraum. Quasi einen Cinemascope-Blick habe um das, was um mich herum passiert. Und es geht um das Konzept des Noticing, nennt man das. Also dass ich ganz genau wahrnehme, an welcher Stelle braucht eine Schülerin oder ein Schüler gerade eine Unterstützung, damit es weiterkommt oder nicht hängen bleibt.
Am Anfang dieser Folge stand das Zitat von Johann Amos Comenius, der vor fast 370 Jahren die Meinung vertrat, dass Lehrer weniger lehren sollten und Schüler dabei am Ende mehr lernen. Am regionalen beruflichen Bildungszentrum in Wahn an der Müritz ist zu sehen, wie das funktionieren kann. Ich stehe mit Andreas Lars in einer Krankenstation. Die ist nicht echt, sieht aber so aus. Einziger Unterschied, im Bett liegt eine Puppe und überall sind Kameras und Mikrofone angebracht. Wir sind im sogenannten SimLab. Hier werden Pflegerinnen und Pfleger ausgebildet, erzählt Andreas Lars, der das SimLab leitet.
Die lernen natürlich auch die Alarme des Gerätes kennen, weil das ist so die Geräuschkulisse, die es auch auf der Intensivstation gibt. Also wenn das Beatmungsgerät anfängt zu piepen zum Beispiel, das ist auch etwas, womit man erstmal umgehen muss, weil das beunruhigt. Aber man kann halt sagen, was ist jetzt los? Das Gerät fängt jetzt an, verrückt zu spielen. Es sind Geräusche, die Aufregung verursachen. Und man kann dem Schüler hier eben zeigen, okay, alles nicht so wild. Wir können die Situation hier wieder einfangen.
Elias macht eine Ausbildung zur Pflegekraft und ist im zweiten Lehrjahr. Er ist öfter im SimLab.
Wenn wir keinen Außeneinsatz haben im Krankenhaus oder bei uns in der Einrichtung, können wir hier an den Pflegebetten Sachen simulieren, beispielsweise die Körperpflege oder Blutzucker messen oder andere Szenarien.
Also ich finde, das ist an sich eine gute Sache, weil wir eben auch hier Situationen herstellen können, die im Alltag nicht so oft vorliegen. Wir können hier eine Reanimation eigentlich relativ realitätsgetreu machen mit Defibrillator, mit allem Möglichen. Wir können Blut abnehmen, das wird Azubis ja auch oft nicht so zugetraut.
Sagt Jessica, die in die gleiche Klasse wie Elias geht. Über die Kameras und Mikrofone ist im Nebenraum alles zu sehen, zu hören und zu bewerten.
Eine Note gibt's nie bei uns, einfach damit sich die Schüler sicher fühlen und dass sie sich auch trauen, Probleme und Unsicherheiten anzusprechen. Das ist so unser Credo letztendlich. Und mit einer Note wäre es immer so, dass sie sich darauf einstellen, okay, was ist jetzt das Erwartungsbild vom Lehrer, wie mache ich das möglichst perfekt, irgendwelche Fehler, Unsicherheiten werden dann eher kaschiert. Und das ist ja genau das, was wir hier nicht wollen, sondern wir wollen hier die Möglichkeit geben, dass die Schüler eben Fragen stellen, dass sie Fehler machen, dass sie vielleicht ja auch Unsicherheiten zugeben und sagen, okay, hey, wie können wir das denn besser lösen? Und dass wir dann gemeinsam da eben auch Lösungsansätze dann entwickeln.
Am Ende so eines Trainings geben sich die Schülerinnen und Schüler deshalb gegenseitig Feedback.
Wir sind relativ offen zueinander, also wir sagen auch unsere ehrliche Meinung. Wenn da 10 bis 20 Leute nebenan sitzen und einem zugucken, hat man auch einen gewissen Druck an sich selber, dass man jetzt, man möchte ja auch nichts falsch machen, man möchte ja alles standardmäßig korrekt machen, aber es ist halt nicht immer möglich und wenn man dann einen Fehler macht, dann es ist so, okay, ist doof, aber der passiert auch nur einmal und dann auch nicht mehr.
Es gibt viele, die finden es sehr unangenehm, wenn dann 10 Leute sehen, wie man einen Fehler macht. Aber da muss man drüber stehen und sagen, ey, das ist eine Übung und hier habe ich die Möglichkeit, meine Qualität zu verbessern.
Gemeinsam Dinge erarbeiten, sich eine Fehlerkultur anzueignen, das funktioniert dann, wenn nicht immer gleich Benotungsdruck herrscht. Auch das ist ein Aspekt des neuen Lernens, dem wir uns übrigens in Folge 3 ausführlich widmen.
Es wird gesagt, das wäre jetzt die und die Note, die wird aber nicht eingetragen. Und an sich finde ich es gut, weil man sieht so oder andere sehen vielleicht die Fehler, die man im Alltag gar nicht mitbekommt. Das hat sich dann eingeschlichen, ne, wie es im Berufsalltag eben so ist. Und dann wird mal darauf aufmerksam gemacht, ey, da müsstest du noch mal ein bisschen auf Hygiene achten.
Findet Jessica. Und Elias bemerkt an sich, dass er auch durch die Art des Unterrichts am beruflichen Bildungszentrum gestärkt wird.
Seitdem ich die Ausbildung angefangen habe, bin ich selbstständig geworden oder selbstständiger. Ich habe jetzt auch angefangen, digital zu arbeiten, was wirklich viel einfacher ist, als ich gedacht habe. Es hat schon sehr hohe Ansprüche hier und man muss wirklich sehr viel lernen. Und wenn man nicht lernt, kriegt man halt auch die Konsequenz zurück. Also das kann ich mit meiner alten Schule absolut gar nicht vergleichen. Der Inhaltsstoff ist halt auch sehr interessant, aber auch sehr umfangreich.
Für Lehrer Andreas Lars ist das SimLab auch deshalb eine spannende Sache, weil es kein fertiges System ist. Gerade sind die Mecklenburger dabei, neue Settings zu entwickeln und zu programmieren. Grundlage sind reale Situationen, wie sie SchülerInnen im Klinikalltag erleben und mit in die Schule bringen. Schule sei ein Lernort für alle Beteiligten, sagt Schulleiterin Birgit Küpnick.
Wenn ich Mitarbeiter habe und wenn ich Schülerinnen und Schüler habe, die in einem ständigen Lernprozess sind, dann lernt auch die Organisation. Die Frage ist natürlich, wie ist das Einzelwissen jetzt insgesamt nutzbar?
Eine Möglichkeit, keine Scheu haben, mal SchülerInnen um Rat zu fragen.
Die Lehrkräfte lernen auch von den Schülerinnen und Schülern. Wir haben bei uns einen Fortbildungsplan. Wir haben einen Medienentwicklungsplan, zum Beispiel im Bereich der Medien. Wir bilden selbst unsere Lehrkräfte fort, auch in eigenen Fortbildungen, also nicht nur zum Beispiel durch Angebote unseres Kompetenzzentrums oder unseres Instituts für Qualitätsentwicklung, sondern wir nutzen gezielt auch eigene Möglichkeiten, um voneinander zu lernen.
Deshalb werden auch kleine, spontan einberufene Mikrofortbildungen angeboten, erzählt Oliver Kracht.
Die dann manchmal nur 15 Minuten dauern, das reicht manchmal völlig aus, die wir auf freiwilliger Basis für die Kolleginnen und Kollegen anbieten, manchmal auch auf Nachfrage. Also wir holen uns auch einen Input und fragen, was braucht ihr, ne, und organisieren dann eine Fortbildung, weil es immer auch Kollegen gibt, sowohl in der Mediengruppe, aber auch darüber hinaus, die sich in bestimmten Tools, in bestimmten Apps, mit bestimmten Programmen oder im Umgang mit der Technik gut auskennen.
Auch Schülerinnen und Schüler werden eingebunden. Manche engagieren sich als freiwillige Technikhelfer. Sie springen ein, wenn zum Beispiel ein Beamer nicht macht, was er eigentlich machen soll. Egal ob Gesamtschule Bremen-Mitte oder das regionale berufliche Bildungszentrum in Waren. Meine Besuche vor Ort haben mir gezeigt, dass die Grundidee von Comenius heute tatsächlich noch trägt. Dass sie tatsächlich schulalltagstauglich sind. Freiheit, Vergnügen und wahrhafter Fortschritt, das muss keine Lehrformel bleiben. Barbara Stockmeier von der Initiative Neues Lernen sagte mir, dass sie Potenzial in allen Schulformen sehe.
Wir arbeiten von der Grundschule bis zum berufsbildenden Zentrum, von der IGS bis zum Gymnasium mit allen Schulformen und Schularten zusammen, sowohl in öffentlicher wie in privater Trägerschaft, sowohl ländlich wie städtisch.
Aus ihrer Sicht komme es bei der neuen Lernkultur darauf an, sich umzuschauen.
Abgucken erwünscht. Es ist ganz wichtig, dass wir voneinander abgucken und diese Kultur pflegen. Nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Deswegen Netzwerke und starke Partner sind absolut essentieller Bestandteil. Weil ich kann nicht nur mir von den anderen was abgucken und von denen lernen und hören, was die Erfahrungen haben. Im Austausch zwischen den Schulen, den unterschiedlichen Systemen entsteht ja eine hochgradige Inspiration, weil man sich gegenseitig befruchtet und dann gegenseitig ja einsteigt, dass man bei dem anderen mitdenkt, sozusagen für die andere Schule.
Der Aufwand, die Energie, sogar vielleicht auftretender Frust, all das lohne sich, sagt Barbara Stockmeier.
Wir haben schon einige Prozesse erlebt, wo am Ende tatsächlich einfach gefeiert wird, weil der Respekt im laufenden Alltag, einen Veränderungsprozess anzustoßen, dran zu bleiben, alle Aufs und Abs durchzuhalten, mit schulrechtlichen Rahmenbedingungen umzugehen. Da ist ein großes Fragezeichen oft am Anfang der Prozesse. Wird uns das gelingen? Halten wir durch? Entwickeln wir auch nichts für die Schublade, weil uns der Atem ausgeht? Und wenn wir so einen ersten Zyklus mit den Schulen schließen können, dann entstehen da Momente des Stolzes, dass sie es geschafft haben, dass sie als Kollegium auch zusammengewachsen sind, dass sie mit den SchülerInnen oder den Eltern zusammengewachsen sind, wenn die beteiligt waren.
Für die Warener Schulleiterin Birgit Köpnick gehört zu diesem Prozess auch eine neue Feedbackkultur und ein neues Selbstverständnis.
Der Lehrer wird so ausgebildet, dass er ja doch allein vor der Klasse steht und erstmal so eine Art Einzelkämpfer ist und damit auch das Feedback erstmal allein bekommt und damit auch allein umgehen muss. Aber was ist es, wenn Sie eine negative Rückmeldung bekommen? Dann muss ja auch geklärt sein, wie geht derjenige damit um? Also lässt man ihn jetzt allein damit? Ja, und er soll schon mal sehen, wie er damit klarkommt. Oder hat er die Möglichkeit, dann auch zu kommen und zu sagen, Mensch, ich habe hier das Feedback von meinen Schülern bekommen, dann gehe ich mal zu meinem Kollegen, und das zeichnet auch die neue Lernkultur aus, frag mal, Mensch, begleitest du mich? Guck doch mal, ob das auch wirklich so ist. Gib mir doch mal dazu eine Rückmeldung. Oder man kommt eben in die Qualitätsmanagementgruppe und fragt nochmal nach. Oder man geht eben zu seiner Schulleitung und fragt da gezielt nochmal nach. Mensch, habe ich da jetzt gerade ein Problem? Gibt es Möglichkeiten, dass ich vielleicht eine Fortbildung besuche? Ja, also in ganz unterschiedliche Richtungen geht das.
Für manche Schulen, für manche Schulleitungen oder LehrerInnen mag das noch ungewohnt klingen. Für die Bremer Schulleiterin Frau Geschwagereit gibt es gar keine Alternative zu Veränderungen. Sie ist überzeugt, dass
das deutsche Schulsystem, so wie es besteht und wo man auch immer noch versucht, es so zu halten, wie es ist, wie es damals schon war und wie es immer sein sollte, dass das irgendwann den Bach runtergehen wird. Es hat sich zu viel in der Gesellschaft verändert. Und es gibt Schulen, und da wünsche ich mir sehr, auch meine Schule dorthin zu kriegen, dass wir mehr wieder in Richtung Avantgarde gehen können. Aber there's a long way to go.
Das war die erste Folge unseres sechsteiligen Böll-Spezials zur neuen Lernkultur. Hast du Fragen, Anregungen, Kritik? Dann schreib uns eine Mail an podcast@böll.de. Mehr Infos zu den Themen dieser Folge findest du auch in den Shownotes. Mein Name ist Heiko Kräft. Vielen Dank für dein Interesse. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.